Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist einer der größten Kulturverbände der Welt mit veralteten und verkrusteten Strukturen. Heute wird über eine Reform entschieden, mehr dazu gleich. Außerdem Wurst- und Käsekunst von Dieter Roth in Hamburg und wir berichten über eine Theaterproduktion, in der es um ein Frauengefängnis in Syrien geht. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Mithridate, so heißt diese Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, die er als 14-Jähriger komponierte. Den Auftrag bekam er auf einer seiner Reisen mit Vater und Schwester in Mailand für das Teatro Regio Ducale, den Vorläufiger der heutigen Scala. Die Oper Mithridate, Re di Ponto, basierend auf dem gleichnamigen Stück von Jean Racine, spielt im 1. Jahrhundert vor Christus. Mithridate, Herrscher über Pontus an der Schwarzmeerküste, kämpft gegen die Römer. Seine Verlobte Aspasia wartet auf seine Rückkehr und wird dabei auch von Mithridates Söhnen umworben. Die Lindenoper in Berlin zeigt das selten gespielte Stück nun im Rahmen der Barocktage 2022 in einer Inszenierung des japanischen Regisseurs Satoshi Miyagi. Gestern Abend war Premiere und Uwe Friedrich war für uns dabei. Herr Friedrich, das ist ja eine klassische Opera seria, eine ernste Oper im italienischen Stil, die Mozart 1770 komponiert hat. Also Liebesverwicklungen und Scheinmanöver, die gibt es wie in späteren Opern auch. Was ist das also für ein Stück?
Das steckt dramaturgisch noch knietief im Barock. Also wir haben es mit allen möglichen Nebenhandlungen aus Eifersucht zu tun und vermischt mit Staatsaktionen. Wenn man es nur durchliest, denkt man, da werde ich nie durchsteigen. Und dann ist es wie bei vielen Händel- oder Hasseopern. Wenn man es dann auf der Bühne sieht, ist es doch ganz leicht verständlich. Es geht immer um eine Art Fürstenspiegel, um gute oder schlechte Herrschaft. In diesem Fall eher schlecht. Mithridate nimmt sich ja zum Schluss des Leben und bereut und dann gibt es die Hoffnung, dass es in Zukunft besser werde. Wirklich spannend ist es, weil Mozart musikalisch alles aufnimmt, was er in der Zeit in Italien gehört hat und es dann sich schon, natürlich im Rahmen eines 14-Jährigen, aber doch immerhin Genies anverwandelt. Dann gibt es also immer wieder, wir haben gerade diesen musikalischen Gestus der Ouvertüre gehört, klar, barocke Prachtentfaltung, dann gibt es aber immer wieder so harmonische Wendungen, wo man denkt, wow, das werden wir dann in der Gran Partita wieder hören oder in Così fan tutte, also in seinen ausgereiften Meisterwerken, musikalisch eine ganz, ganz spannende Sache.
Man kann sich auf der Website der Staatsoper Bilder von der Inszenierung anschauen und da ist eine wirklich sehr stark stilisierte Bühne zu sehen. Welche Verbindung ergibt sich da zum Stück?
Leider überhaupt keine. Das Bühnenbild stammt von Junpei Keats und Wanddesign ist von Eri Fukasawa. Das erinnert so ein bisschen an eine mexikanische Stufenpyramide mit Treppen an den Seiten und jede Menge Asien-Deko, die sich nicht recht festlegen will. Sind wir in Japan, sind wir in Tibet, sind wir irgendwo? Die Kostüme auch so eine Art vergoldetes Kurosawa-Shogunreich. Und dann könnte man aber meinen, die Sängerinnen und Sänger sind alle unter die Klimaaktivisten gegangen und haben sich auf der Bühne festgeklebt. Es ist eigentlich eine konzertante Aufführung, wo die mit Ach und Krach immer da sind, wenn sie was zu singen haben. Diese Stufen haben ganz niedrige Drehtüren quasi und da stoßen die sich dann auch schon mal an oder sie kommen oben ganz unelegant von irgendwelchen Leitern und Treppen auf die Bühne geklettert. Was ich gerade gesagt habe, wenn man es auf der Bühne sieht, versteht man diese barocken Opern meistens, ist überhaupt nicht der Fall. Der Regisseur Satoshi Miyagi interessiert sich gar nicht für die Konstellation, für die Konflikte zwischen den Personen. Man bleibt wirklich auf die Musik zurückgeworfen. Szenisch ist das ein Totalschaden.
Mark Minkowski, der musikalische Leiter des Abends, der ist ja Spezialist für diese Musik. Der hat die Oper Mithridate auch für eine CD-Produktion schon eingespielt. Hat sich das also wenigstens gelohnt, die Musik?
Mark Minkowski setzt das Orchester, die Musiciens du Louvre, weitgehend unter seine Dauerbrio, Dauerspur. Spannung und das wird dann auch so ein bisschen eintönig, sehr virtuos oder es wird sehr langsam und dann haben wir Pene Pati in der Titelpartie, der mit sehr eigentlich unverbundenen Stimmen singt. Die Höhe hat wenig zu tun mit dem Rest seiner Stimme. Wirklich toll, der Farnace Paul-Antoine Benaud-Gian. Alle anderen sind, ja, die Frauen sind zu Bretten mit Höhenproblemen. Es ist auch musikalisch nicht das reine Glück, obwohl das Publikum sehr gejubelt hat.
Aber wir können den Farnace wenigstens einmal kurz hören. Also, Herr Friedrich, nochmal zum Fazit. Wir haben jetzt gerade die beste Stimme des Abends gehört, aber es ist kein Muss.
Es ist absolut kein Muss und das ist sehr schade, denn die Wiederbegegnung mit diesem Stück lohnt sich im Prinzip musikalisch sehr spannend. Da kann man was draus machen, auch szenisch. Das ist ja ein 2 Jahre altes Ding, das hätte die Staatsoper, wegen Covid wurde das verschoben, das hätten die auch sang- und klanglos beerdigen können. Aber ja, sie ziehen es doch wieder ins Bühnenlicht, ich weiß nicht genau warum.
Uwe Friedrich über die Premiere der Oper Mithridate von Wolfgang Amadeus Mozart. Gestern Abend war Premiere an der Berliner Staatsoper. Schimmelmuseum, so nannte der Künstler Dieter Roth ein ziemlich marodes Kutscherhaus in Hamburg, das als verwesendes Projekt exemplarisch für seinen Kunstbegriff stand. Alles, auch die Kunst, ist vergänglich. Wurst, Käse oder Brot dienten ihm als Material für seine Schaukästen oder Installationen, ebenso ausrangierte Elektrogeräte, Kabel oder Bratpfannen. Die Deichtorhallen in Hamburg werfen in einer neuen Ausstellung nun den Blick auf die Anfänge des künstlerischen Schaffens Dieter Roths, der ausgebildeter Grafiker war. Die Grafik hat ihn zeitlebens interessiert, wie die Schau gepresst, gedrückt, gequetscht in den Hamburger Deichtorhallen zeigt. Annette Schneider berichtet.
Es geht schon los. Wir haben es schon. Ja, ja. Es läuft schon.
Dieter Roth liebte das Experimentieren. 1978 etwa ließ er im Atelier ein Tonband mitlaufen, während er mit Arnulf Rainer Misch- und Trennkunst produzierte. Das waren Bilder, die von dem einen begonnen und von dem anderen zu Ende geführt wurden.
In meinen Augen sieht es jetzt so aus. Wir füllen jetzt ein Band 45 Minuten und dann gehen wir sofort in die Plattenfirma.
Ja, ja, ja.
Und vielleicht machen wir 90 Minuten und haben ein Doppelalbum.
Ja.
Spielereien, die Verarschung des bürgerlichen Kunstbetriebs und die Selbstinszenierung als Enfant terrible. Dieter Roth malte, zeichnete, schrieb, druckte, filmte, machte Musik mit Kollegen und ließ Grenzen nicht gelten. Auch nicht in der Grafik, wie jetzt ein Prachtbeispiel in der Ausstellung vorführt. Da hängt ein 5 Meter langes, schmales Stück Stoff hinter Glas, über das sich eine lange, braune, wurmartige Form zieht.
Das ist eine ausgewalzte Banane, also er hat eine Reihe von Bananen auf ein Stück Leinen gelegt, das Ganze dann auf eine Druckerpresse gegeben und dann durch eine Walze gezogen, wie man sie eben zum Drucken von Radierungen normalerweise verwendet.
Sagt Dirk Dopke, der den Künstler noch persönlich kannte und der die Dieter Roth Foundation leitet. Gemeinsam mit der Kunstwissenschaftlerin Ina Jessen entwickelte er eine Ausstellung, die die Maßlosigkeit des Künstlers zu spiegeln scheint.
Wir zeigen über 1000 Arbeiten.
Über 1000 Arbeiten?
Die Stückzahl ist aber, sage ich mal, relativ. Dahinter steht eben ein ganz anderer Gedanke, nämlich der, dass Dieter Roth seit Anbeginn seines künstlerischen Schaffens, also als 15-, 16-Jähriger, beginnt, sich druckgrafisch auszudrücken. Also die Druckgrafik steht am Anfang seiner künstlerischen Laufbahn und begleitet ihn zeitlebens.
Auf 4 Etagen und in 16 Kapiteln geht es nun unter anderem um Landschaften, Selbstbildnisse und Blumenstillleben. Die gesellschaftlichen Probleme seiner Zeit interessierten Roth nicht, er arbeitete kunstimmanent. Er zerlegte aktuelle Kunstmoden, experimentierte mit Farbkopierern, schuf Serien, um Prozesse sichtbar zu machen. 60 Mal der gleiche Blumenstrauß, gemalt oder unscharf kopiert. 30 Mal Selbstbild als Frühlingskartoffel, Herbstkartoffel mit seinem Kahlkopf in immer anderen Farben. Kann man zeigen, muss man aber nicht. Seine Überdrehungen einzelner Kunstmoden dagegen wirken noch immer erhellend und vergnüglich. Auf abgehobenes Gerede über Literatur reagierte Roth mit deren Einverleibung als geistige Nahrung. Provokativ zerhäckselte er die gesammelten Werke von Hegel und presste sie in Wurstform. Legendär. In der Ausstellung hängt die neue Revue als Wurst und alle seien, betont Kuratorin Ina Jessen,
mit einem wirklichen Wurstrezept gearbeitet. Das heißt, es kommen tierische Fette dazu und es kommen Gewürze dazu. Das Ganze wird dann in einen Naturdarm gegeben und wirklich zu Wurst verarbeitet.
Diese Lebensmittelarbeiten sind bis heute ziemlich genial. Eine Scheibe Wurst als Sonnenuntergang, Hack mit Fliegen und Maden im Verwesungsstadium. Dieter Roth machte als erster Zersetzung und Zerfall in der Kunst sicht- und riechbar, raubte ihr damit ihren vermeintlichen Ewigkeitscharakter. Oder er ging der Gattung der Porträtbüste an den Kragen, mit der, aus Bronze oder Marmor, wichtigen Männern ein Denkmal für die Ewigkeit gesetzt wurde. Einige Bilder und Collagen zeigen seine eigene Büste, an der Vögel picken.
Er verwendet Schokolade oder Schokolade in Kombination mit Vogelfutter und das ganze Werk, also Portrait of the Artist als Vogelfutterbüste, ist auf den Verfall hin und aufs Aufgefressenwerden eigentlich hin konzipiert. Das heißt, es ist einerseits natürlich die Verarbeitung des Selbst, aber es ist auch eine kritische Reflexion dieser Gattung.
So wie die Vögel an der Schokoladenbüste picken, sollte man sich aus der gewaltigen Ansammlung von über 1000 Arbeiten herauspicken, was einen interessiert. Die Lebensmittelarbeiten versprechen dabei ein besonders inhaltsreiches Vergnügen.
Annette Schneider über die Dieter Roth-Ausstellung gepresst, gedrückt, gequetscht in den Hamburger Deichtorhallen. Werke von Dieter Roth gehörten auch zu einer umfangreichen Schenkung Friedrich Christian Flicks an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Jahr 2008. Als Leihgabe war außerdem seine bedeutende Sammlung im Hamburger Bahnhof zu sehen. Vor 2,5 Jahren allerdings beendete Flick den Leihvertrag, weil nicht klar war, wie es mit dem Mietverhältnis der dort angegliederten Rieghallen weitergeht. Eines der vielen Beispiele dafür, was an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der neben dem Hamburger Bahnhof auch zum Beispiel die Museumsinsel oder die Nationalgalerien gehören, zu kritisieren wäre. Das liegt auch an der veralteten und behäbigen Struktur der Stiftung. Dazu kommt, dass die Bundesländer viel Entscheidungsrecht haben, aber gemessen daran keine zu allzu große finanzielle Verantwortung. Dabei bräuchte die Stiftung dringend mehr Geld und mehr Personal, wenn sie international mithalten will. Vor 1,5 Stunden ist der Stiftungsrat der SPK zusammengekommen, um über Reformpläne, die es seit der Analyse des Wissenschaftsrats vor 2,5 Jahren gibt, zu beraten. Carsten Probst hat für uns zugehört. Was ist denn entschieden worden heute, Herr Probst?
Ja, Frau Reinhardt, Kulturstaatsministerin Claudia Roth als Stiftungsratsvorsitzende drückt es so aus, es sei einstimmig ein Beschluss gefasst worden, der es den einzelnen Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der ja auch 15 Museen oder auch die Staatsbibliothek gehören, diesen Institutionen es also ermöglichen soll, in Zukunft selbstständig über Budget und inhaltliche Gestaltung ihres Programms zu verfügen. Zugleich aber, so Claudia Roth weiter, sollen alle diese Institutionen eben keine Einzelkämpfer sein. Sie sollen miteinander vernetzt werden. Das, was jetzt beschlossen worden ist, das entspricht aber dabei jetzt ziemlich genau dem, was seit mehr als einem Jahr diskutiert und auch öffentlich kommuniziert worden ist. Aber gerade dieser Punkt der Vernetzung hat offenbar innerhalb der SPK, also der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, einen doch recht zähen Machtkampf, kann man sagen, um künftige Kompetenzen in Gang gesetzt. So wird es jedenfalls intern immer wieder berichtet. Das heißt, die einzelnen Einrichtungen wünschen sich eine solche Selbstständigkeit und zugleich stärkere Vernetzung, aber dabei überlappen sich eben auch viele inhaltliche Bereiche und Doppelstrukturen abzuschaffen. Auch das ist ein wesentlicher Punkt jetzt für diese Einigung, die gerade erzielt wurde, Synergien für diese künftige Finanzierung der Reform, die soll vor allem durch solche Zusammenlegungen von Kompetenzen geschaffen werden. Darauf bestehen unter anderem gerade die Bundesländer, die ja auch diese Stiftung wesentlich mittragen.
Gab es denn heute vielleicht auch konkrete Pläne, mehr Besucher in die Museen zu holen? Das war ja auch ein Kritikpunkt, der natürlich nicht ganz unwichtig ist. Also wer mal in Berlin ist und in eins der Museen geht, der muss sich manchmal schon wundern, dass bei diesen großartigen Sammlungen oft so wenig Besucher da sind.
Ja, das ist richtig. Das ist ja ein Grund, weshalb diese Museen sehr viel unternehmen, um selbstständiger zu werden. Gleichzeitig sagt aber, also sie wollen auch selbstständig werben wollen natürlich und selbstständig ihre inhaltlichen Profile stärken. Gleichzeitig sagt aber Hermann Partzinger, Nein, eine vollständige Autonomie der Museen, wie einst im Gutachten des Wissenschaftsrats ja gefordert, muss vom Tisch sein. Er argumentiert, dass es eben auch finanziell und organisatorisch überhaupt nicht darstellbar wäre, dass jedes einzelne Museum seine Verwaltung und seine Vermittlungsarbeit Abteilung bekäme. Vernetzung sei aber eben auch das Gebot der Forschung, und die staatlichen Museen bzw. die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sei nun einmal eine herausragende Forschungsstiftung. Deswegen sei diese Vernetzung eben auch und die Bündelung der Aufgaben so wichtig.
Es gab ja auch die Frage, ob das Humboldt-Forum in die Stiftung eingegliedert wird. Diese Entscheidung ist vertagt worden, aber gab es eine Entscheidung zum Namen Stiftung Preußischer Kulturbesitz? Das stand ja auch im Raum.
Ja, das stand auch im Raum. Darüber, sagt Claudia Roth, möchte man sich später Gedanken machen. Es soll wohl ein international schlagkräftiger Name gefunden werden, der bei den Leuten sofort eine Assoziation wachrufen soll, wie beispielsweise zum MoMA in New York. Darauf darf man nun wirklich gespannt sein. Also jedenfalls hat man dies, wie auch die Finanzierungsfragen, die im Sommer entschieden werden sollen, wo ja auch ein gesetzgeberischer Prozess erstmal in Gang gesetzt werden muss zwischen Bund und Ländern. Diese Fragen sollen alle im Sommer entschieden werden. Und Claudia Roth meinte auch, wir werden alle noch einen langen Atem brauchen. Also das, was heute entschieden wurde, muss erst noch mit Leben gefüllt werden.
Also vielleicht noch mal ganz kurz nachgefragt. Langer Atem, ist das gleichbedeutend mit Reförmchen statt Reform?
Ja, so wird es ja auch im Vorfeld schon ein wenig kritisiert. Es gab ja einige Inhalte, die schon bekannt wurden. Letztlich meint man, gerade auch, weil es ein sogenanntes Kollegialorgan künftig geben sollte, dass die Museen, die einzelnen Einrichtungen alle gar nicht so selbstständig werden, wie erhofft. Das wird jetzt ein bisschen anders dargestellt. Es sei eben eine übergreifende Einrichtung, die jetzt noch sozusagen über übergreifende Fragen wie Klimaschutz oder Föderalismusfragen entscheiden soll. Aber tatsächlich werden diese Einrichtungen alle jetzt sehr selbstständig sein. So sagen es ja auch die staatlichen Museen selbst.
Carsten Probst über die Entscheidung zu den Reformen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Im Jahr 2016 wurde am Mülheimer Theater an der Ruhr das Kollektiv Maluba gegründet. Ein Ensemble aus Exilkünstlern, vor allem aus Syrien, die dort einen sicheren Rahmen zum Arbeiten haben und von dort aus international und eigenständig unterwegs sind. Ihre neue arabischsprachige Produktion Up There, da oben, spielt mit verschiedenen Zeitebenen. Im Kern geht es um eine Aufführung des Theaterstücks Die Frau vom Meer von Henrik Ibsen in einem syrischen Frauengefängnis, basierend auf einer wahren Geschichte. Dorothea Markus war bei der Premiere in Mülheim an der Ruhr.
Die Bühne ist ein Büro. Es ist fragil und luftig, besteht aus offenen Wänden, Schreibtisch, Stuhl, Jalousie. Der Autor des Stücks Abwehr, der Syrer Wael Kadur, steht darin und man spürt, er hat in der Arbeit eine Art Zuflucht gefunden. Und gleichzeitig war sein Büro auch Fluchtgrund nach Deutschland. Am Ende des Stücks werden wir ein projiziertes Originalfoto sehen von seinem verwüsteten Arbeitszimmer in Damaskus, 2011 vom Geheimdienst heimgesucht, als er gerade im Gefängnis recherchierte. Das Spiel mit Zeitebenen, mit Erinnerung und Exilerfahrung ist typisch für das Stück Up There. Vordergründig geht es hier um das Reenactment einer erstaunlichen Theateraufführung vor mehr als 30 Jahren. Im Jahr 1991 wurde Henrik Ibsens Frau vom Meer in einem syrischen Frauengefängnis aufgeführt. Auf der Bühne sehen wir, wie der Autor Wael Kadur mit einer Gefängnisinsassin spricht. Die Schauspielerin Hala Bedir ist als übergroßes Videobild zu sehen. Warum willst du Theater spielen? Ich liebe Theater, aber wir machen kein Stück, wie man es im Fernsehen sieht. Ich möchte ein Stück von Ibsen spielen. Wer? Ibsen. Immer wieder befragt sich Wael Kadur auf der Bühne aber auch selbst, warum er diese Begebenheit eigentlich erzählen möchte. Und berichtet von der Erfahrung, im deutschen Exil zu sein, von seiner künstlerischen Sinnkrise. Mehr Details von der einstigen Ibsen-Inszenierung erzählt die Schauspielerin im Videobild, dass sie verboten, das Bühnenbild zerstört wurde, dass sie heimlich, aber doch stattfand. Und dann bittet Kadur noch Hend Al-Kahawi und Wader Nassif auf die Bühne. Zwei Frauen in Alltagskleidung, um die 60 Jahre alt. Und wir erfahren, Die beiden gehörten einst zur Kommunistischen Aktionspartei Syriens, saßen jahrelang im Gefängnis, haben einst tatsächlich bei der Ibsen-Inszenierung im Gefängnis mitgespielt und leben heute in Frankreich. Die meisten Frauen damals mochten das Ende von Ibsens Frau vom Meer nicht. Zwei Drittel von ihnen saßen im Gefängnis, weil sie ihren Mann getötet hatten. Sie mochten nicht, dass bei Ibsen die Frau am Ende entscheidet, bei ihrem Mann zu bleiben. Auf der Bühne hinter einem Gazevorhang basteln die beiden nun das Bühnenbild von damals nach. Ein Felsen aus Eierschalenkartons, ein blaues Tuch für das Meer. Und erzählen, wie viel es ihnen bedeutet, sich wiederzusehen. Immer mehr verschränken sich Realität und Fiktion. Die Geschichte von Ibsens Frau vom Meer, Hilde Wangel, die in ihrer Ehe gefangen ist, wird auf einmal zur Geschichte der weiblichen Gefangenen in dem syrischen Frauengefängnis. Und auch Ibsens Stück über den korrupten Baumeister Solnes wird auf der Bühne nachgespielt und vermischt sich mit realen Elementen. Hilde Wangel kommt dort zu Solnes, um ihre alte Liebe einzufordern. Als Solnes sein Versprechen bricht, stürzt er vom selbstkonstruierten Turm und stirbt. Hat Hilde Wangel ihn dazu verleitet, hochzusteigen? Auf der Bühne erscheint die Schauspielerin Hala Bedir, die vorher nur im Video zu sehen war, mit Krücken und fordert den Autor Wael Kadour auf, ihr die Theaterrolle zu geben, die er ihr im Gefängnis versprochen hatte. Spannend und berührend ist es, wie das Maluba-Kollektiv hier eine nahezu vergessene persönliche Anekdote mit syrischer Geschichte, Politik und europäischer Theatertradition verknüpft. Nie wird ganz klar, was hier Realität und was Fiktion ist. Es ist ein durchaus textlastiger Abend. Deutsche Zuschauer brauchen höchste Konzentration für das Lesen der Übertitel. Und doch entfaltet die leise, ruhige Rekonstruktion einer Erinnerung einen großen Sog, ist melancholisch und hoffnungsvoll. So viele arabische Zuschauer bei einer Premiere sind wohl selten in einem deutschen Stadttheater präsent gewesen. Rege beteiligten sie sich danach am Publikumsgespräch. Eine kluge Brücke der Kunst wurde hier gebaut, eine echte Begegnung ermöglicht.
Ab der eine neue Produktion des arabischen Kollektivs Maluba am Mülheimer Theater an der Ruhr. Dorothea Marcos hat sich das angeschaut. Im Alter von 91 Jahren ist der französische Schriftsteller Dominique Lapierre gestorben. Mehr in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Bekannt wurde Dominique Lapierre für Romane, die zu Bestsellern wurden. Einen Teil davon verfasste er zusammen mit dem US-Bestseller-Autor Larry Collins. So auch das Buch Brennt Paris. Das Werk bezieht sich auf den Befehl Adolf Hitlers von 1944. Die deutsche Wehrmacht dürfe Paris bei einem Rückzug vor den Alliierten nur als Trümmerfeld hinterlassen. Doch der deutsche General Dietrich von Koltitz weigerte sich, diesen Befehl auszuführen. Ein Buch, das als Vorlage diente für den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1966 mit Stars wie Jean-Paul Belmondo, Kirk Douglas, Alain Delon, Gert Fröbe und Orson Welles. Dominique Lapierre war auch Reporter der Zeitschrift Paris Match und berichtete bis in die 60er Jahre hinein von den Krisenherden weltweit. Eine besondere Beziehung entwickelte er zu Indien und gründete eine Hilfsorganisation, die sich um leprakranke Slumkinder in Kalkutta kümmerte. 2 Jahre lang recherchierte er dort über das Leben in den armen Vierteln der Stadt und seine Eindrücke fasste er Mitte der 80er Jahre in seinem Buch Die Stadt der Freude zusammen. Verfilmt wurde dieses Werk mit Patrick Swayze in der Hauptrolle.
Well, now, who are the people in your neighborhood? In your neighborhood?
Auch ein Gründungsmitglied der Sesamstraße ist gestorben. Der Schauspieler und Sänger Bob McGrath verkörperte 50 Jahre lang den freundlichen Musiklehrer Bob Johnson und damit einen der ersten Menschen, die in der US-Kinderserie auftraten. Seinen letzten Auftritt hatte er in einer Folge vor 5 Jahren. McGrath wurde 90 Jahre alt. Vor knapp zwei Wochen ist aus einem Museum im oberbayerischen Manching ein mehr als 2000 Jahre alter Goldschatz aus der Keltenzeit gestohlen worden. Inzwischen war ja bekannt geworden, dass zum Beispiel das Kamerasystem zur Überwachung total veraltet war. Und heute hat der bayerische Kunstminister Markus Blume ein Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit auf den Weg gebracht. Und zwar nicht nur für Manching, sondern für alle bayerischen Museen. Vorhandene Sicherheitskonzepte sollten überprüft und gegebenenfalls nachgeschärft werden.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. In den Informationen am Abend gleich mehr zum Treffen im Bundesverteidigungsministerium, das Fragen zur Beschaffung des US-Kampfjets F-35 klären sollte. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.